Willkommen zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch mit dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und mit Gästen, nämlich 27 Studentinnen und Studenten vom OSIF, vom Otto-Suhr-Institut der FU, machen ein Seminar über Politik, Medien und es hat auch was mit der OSI-Zeitung zu tun, wo sie dann vielleicht über dieses herausragende Ereignis berichten werden. Viel Vergnügen, spannende Erkenntnisse wünschen wir Ihnen. Und aus Mainz sind 15 Studierende des Masterstudiengangs Journalismus zu Ihnen gekommen. Auch Ihnen viel Spaß, viel Vergnügen. Alles Gute. So. Der Mittwoch beginnt hier immer mit einem Bericht aus dem Bundeskabinett. Herr Hebestreit.
Dann wollen wir es auch in diesem Fall so halten. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur Modernisierung des Schiedsverfahrensrechts beschlossen. Damit stärkt die Regierung die Attraktivität Deutschlands als Austragungsort für bedeutende nationale und internationale Schiedsverfahren. Formfreiheit, Videoverhandlungen und Verfahren auf Englisch. So will die Regierung das Schiedsverfahrensrecht an die Bedürfnisse der heutigen Zeit anpassen. Das ist wichtig, denn Unternehmen legen immer öfter ihre Streitigkeiten vor privaten Schiedsgerichten bei. Bei der Vereinbarung solcher Schiedsklauseln haben Unternehmen künftig mehr Spielraum. Die Schiedsvereinbarungen können nun formlos geschlossen werden. Nur Vereinbarungen, an denen Verbraucherinnen und Verbraucher beteiligt sind, sollen zu deren Schutz weiterhin einem Formerfordernis unterliegen. Die Schiedsvereinbarung musste bisher entweder von beiden Parteien auf einem Dokument unterzeichnet werden oder zumindest in einer Form dokumentiert werden, die einen Nachweis der Vereinbarung sicherstellt. Die meisten Schiedsverfahren werden in englischer Sprache geführt. Landet ein solches Verfahren später bei einem ordentlichen staatlichen Gericht, sollen daher künftig auch Dokumente in englischer Sprache berücksichtigt werden können. Dadurch werden Gerichtsverfahren effizienter und die Parteien sparen Kosten für Übersetzungen. Schiedsbrüche sollen zudem einfacher veröffentlicht werden. Bisher müssen die Parteien vorher zustimmen. Künftig soll ihre Zustimmung als erteilt gelten, wenn sie der Veröffentlichung des Schiedsspruches nicht innerhalb von 3 Monaten widersprechen. Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung am 6. Juni 2024 klare Konsequenzen benannt für Personen, die hier bei uns Schutz suchen, aber schwerste Straftaten begehen. Der Kanzler hat ausgeführt, dass er nicht länger dulden wird, wenn terroristische Straftaten verherrlicht und gefeiert werden. Denn das sei nicht weniger als ein Schlag ins Gesicht der Opfer, ihrer Angehörigen und unserer demokratischen Grundordnung. Deshalb sollen die Ausweisungsregelungen so verschärft werden, dass aus der Billigung terroristischer Straftaten ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse folgt. Die Länder haben diese Ankündigung sehr begrüßt und die entsprechenden gesetzlichen Verschärfungen sind im Ausweisungsrecht sind heute von der Bundesregierung beschlossen worden. Die Bundesregierung hat auch erstmalig alle laufenden mandatierten Auslandseinsätze der Bundeswehr gemeinsam evaluiert. Und heute wurde der dazugehörige Bericht im Kabinett beschlossen. Auslandseinsätze der Bundeswehr sind seit Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und damit ein wichtiger Beitrag zu Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Welt. Dies gilt auch im Lichte der aktuellen geopolitischen Herausforderungen und der Ausrichtung unserer Streitkräfte auf ihren Kernauftrag einer zeitgemäßen Landes- und Bündnisverteidigung. In dem Bericht wurden 7 Auslandseinsätze im multinationalen Kontext, also im Rahmen der NATO, der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen, im Zeitraum von Januar 2022 bis Dezember 2023 genau betrachtet. Die Evaluierung zeigt, dass diese Einsätze relevante Beiträge zu den multinationalen Gesamteinsätzen leisten und zur Sicherheit Deutschlands beitragen. Deutschland wird als verlässlicher Alliierter und Partner geschätzt. Der Bericht ergänzt damit die regelmäßigen Überprüfungen der Einsätze im Zuge des Mandatierungsprozesses. Er ist ein Beitrag für die weitere politische Diskussion zur künftigen Ausgestaltung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und das Kabinett hat außerdem heute den von Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorgelegten Realisierungsentwurf für ein deutsch-polnisches Haus in Berlin beschlossen. Das Vorhaben ist eines der bedeutsamsten erinnerungspolitischen Projekte unseres Landes. Das Projekt dient auch der Stärkung und Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen. Es soll Verständigung schaffen zwischen Deutschland und Polen durch Gedenken, historisches Wissen und Begegnung. Ein wesentliches Anliegen des deutsch-polnischen Hauses ist es, einen öffentlich zugänglichen Gedenkort zu schaffen, an denen die Opfer der Besatzungsherrschaft des nationalsozialistischen Deutschlands in Polen im Zweiten Weltkrieg gedacht werden kann. Immerhin sind mehr als 5 Millionen polnische Staatsbürger im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Daraus erwächst bis heute eine besondere Verantwortung Deutschlands in seinen Beziehungen zu Polen, wie auch für ein starkes demokratisches Europa. Das polnische Haus soll mit Dauer- und Wechselausstellung das Verstehen der deutsch-polnischen Geschichte ermöglichen und ein lebendiger Ort der Begegnung und Auseinandersetzung mit Deutschland und Polen im Herzen der Hauptstadt, also in Berlin, werden und das Erinnern für die Zukunft voranbringen. Soweit mein Bericht aus der Kabinettssitzung von heute Vormittag.
Danke, Herr Hebestreit. Ich frage mal pauschal, gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen? Frau Jeckel hatte ich gesehen, dann beginnen Sie.
Sie haben ja schon gerade eben zusammengefasst, Herr Hebestreit, die Bundesregierung plant, Ausländer, die terroristische Straftaten verherrlichen, schneller auszuweisen. Auch ohne Gerichtsurteil, bereits ein einzelner Kommentar im Internet könne zu so einer Ausweisung führen, so Nancy Faeser. Herr Karl oder auch vielleicht Herr Hebestreit, könnten Sie mal ein Beispiel für einen solchen Kommentar nennen, der terrorverherrlichend wäre und dann zu einer solchen Ausweisung führen würde? Und wie wird denn geregelt oder wie wird abgesteckt, wie ist da gerade der Prozess, welche Kommentare im Internet dann als terrorverherrlichend gelten und welche nicht?
Ja, also da geht es um strafbare Hasskriminalität und selbstverständlich steht der Rechtsweg offen gegen eine Ausweisungsentscheidung. Also wenn eine Ausländerbehörde entscheidet, dass ein Ausländer ausgewiesen werden soll, kann man sich selbstverständlich vor Verwaltungsgerichten dagegen klären. Dann wird das rechtlich überprüft. So ist das im Rechtsstaat. Also es ist mitnichten so, dass es da sozusagen keine rechtlichen Möglichkeiten für die Betroffenen gäbe. Aber es stimmt, eine strafgerichtliche Verurteilung ist etwas anderes. Strafverfolgung findet dann parallel statt. Aber es geht um strafbare Hasskriminalität. Das sind beispielsweise Videos, mit denen der Terror der Hamas nach dem 7. Oktober 2023 massiv verherrlicht worden sind. Das sind Äußerungen in Kommentaren, mit denen der Mord an dem Polizeibeamten Rufen Lauer in Mannheim verherrlicht worden ist, begrüßt, gefeiert worden ist. Und strafrechtlich sind das Taten, die sogenannte Billigung von Straftaten, also das Begrüßen, Verherrlichen solcher Taten. Und wenn Täter keinen deutschen Pass haben, sollen sie eben künftig ausgewiesen werden. Da geht es primär um Islamisten, die wir da, sozusagen islamistische Propagandisten, die wir da im Blick haben. Und das hat es sowohl nach dem 7. Oktober ganz massiv gegeben. Das Bundeskriminalamt ist da ganz massiv gegen Hasskriminalität vorgegangen. Es sind über 10.000 Hassinhalte seit dem 7. Oktober gelöscht worden auf Betreiben des Bundeskriminalamts. Ich glaube 10.700, die betreffen verschiedene Bereiche der Hasskriminalität, aber eben auch islamistische Hasspostings. Und jetzt nach der furchtbaren islamistischen Tat und mutmaßlich islamistischen Tat in Mannheim haben wir das wieder erleben müssen, die baden-württembergische Polizei führt in dem Zusammenhang viele Ermittlungsverfahren. Da gibt es auch Zahlen, über die das Land Baden-Württemberg da informiert hat. Und genau solche Fälle haben wir im Blick.
Nochmal fürs bessere Verständnis. Würden etwa zum Beispiel Symbole wie das Rote Dreieck, was ja auch quasi im Zusammenhang mit der Hamas benutzt wird, und auf der anderen Seite Parolen wie From the River to the Sea, Palestine will be free, das hat ja auch Nancy Faeser, verbieten lassen und wird von dem Innenministerium auch in Zusammenhang gestellt mit der Hamas. Fallen solche Aussagen oder Symboliken auch unter diese neue Regelung?
Also das sind strafrechtlich unterschiedliche Sachverhalte. Da geht es um die Frage, ob das Betätigungsverbot, das gegen die Hamas besteht, greift. Bei der Parole From the River to the Sea ja, weil es das Existenzrecht Israels verleugnet. Deswegen ist diese Parole, wenn sie als Kennzeichen der Hamas, als Terrorpropaganda der Hamas eingesetzt wird, in Deutschland strafbar und von dem Vereinsverbot umfasst. Damit beschäftigen sich ja verschiedene Gerichte im Moment auch. Bei dem Dreieck ist es genauso, wenn es als Hamas-Terrorpropaganda eingesetzt wird. Dafür muss man diesen Kontext aber nachweisen, weil ansonsten ist ein Dreieck erstmal ein neutrales Symbol. Aber wenn es als Hamas-Terrorpropaganda eingesetzt wird, dann ist das strafbar und kann entsprechend dann auch zu polizeilichem Einschreiten führen. Das ist erstmal was anderes als das Billigen und Verherrlichen von Straftaten. Das sind Fälle, wie etwa man an Morde, Vergewaltigungen in Israel am 7. Oktober denkt und dann jemand sagt, ja, ist genau richtig so, noch mehr solcher Vergewaltigungen sollte es geben, in die Richtung. Ja, und solche Postings gibt es leider und leider auch in größeren Zahlen und solche Fälle haben wir im Blick.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jessen, und dann...
Ja, auch zur Frage der Abgrenzung. Wo fängt die Billigung von Straftaten oder Hasspropaganda an, gerade im Hinblick auf den 7. Oktober? Ist es Billigung, wenn jemand schreibt, die Aktionen der Hamas sind zwar Terroraktionen, aber sie sind auch eine Reaktion auf vorherige israelische Militäreinsätze. Wer stellt fest, ob das schon ausreisungsbewährte Hasspropaganda oder Billigung ist?
Also wenn es um Ausweisungen geht, dann beschäftigt sich damit die Ausländerbehörde und prüft das und erlässt eine entsprechende Ausweisungsverfügung, gegen die dann der Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten offen steht. Also am Ende wird es, wie das im Rechtsstaat sich gehört, gerichtlich überprüft oder kann gerichtlich überprüft werden. Und natürlich sind in solchen Entscheidungen gerade auch sozusagen im Spannungsverhältnis zwischen Strafrecht und Meinungsfreiheit, hat immer die Meinungsfreiheit ein hohes Gewicht. Ja, dann wird man immer fragen, ist das jetzt sozusagen Teil einer Debatte oder ist es der Aufruf zu Hass und zu weiteren Gewalttaten und tatsächlich ein Begrüßen, ein Billigen einer konkreten Gewalttat, eines konkreten Verbrechens wie eben des Mordes an den Polizeibeamten in Mannheim als Beispiel. Und um diese Kriterien geht es dann und wie gesagt, letztlich sind das rechtsstaatliche Verfahren, an deren Ende Gerichte das entscheiden.
Nachfrage, was war der Grund dafür, dass die Eingreifschwelle oder die Sanktionsschwelle gesenkt wurde? Bisher nach der gültigen Rechtslage oder geltenden Rechtslage müsste es ja die Werbung oder Billigung mehrerer ähnlich gelagerter Straftaten sein. Jetzt soll Billigen oder Werben für eine einzige oder einzelne Straftat ausreichen. Was ist der Grund für diese Verschärfung der Sanktionseingreifschwelle?
Ja, also vielleicht auch nochmal zur Klarstellung, es geht nicht um die Billigung irgendeiner Straftat, sondern einer terroristischen Tat. Also um Personen, die terroristische Taten gutheißen, feiern, verherrlichen und sagen, genau richtig, wir brauchen mehr solcher terroristischer Taten, jetzt ganz grob gesprochen. Ja, es geht um terroristische Straftaten und Personen, die diese öffentlich verherrlichen, auch nicht im privaten Raum, sondern in sozialen Medien öffentlich. Und um diese Fälle geht's.
Ja, auch nochmal eine Nachfrage zur konkreten Umsetzung, den Details der Umsetzung. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen ja offenbar schon Gefällt-mir-Postings beispielsweise reichen für eine erleichterte Abschiebung. Wird es denn jemanden geben, zum Beispiel die Ausländerämter, die die Ernsthaftigkeit dieser Äußerung nochmal überprüfen? Oder wird tatsächlich allein das Tippen auf diesen Gefällt-mir-Button schon ausreichen? Und wie verträgt sich das, beziehungsweise haben Sie nicht Sorge, dass sich das eben mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht verträgt?
Also das ist natürlich geprüft worden und was die Frage eines Likes angeht, damit beschäftigen sich gerade Gerichte in einem anderen Kontext, nämlich ob ein Like sozusagen eine Verbreitung eines Inhalts ist im strafrechtlichen Sinne, weil man deswegen also mit dem Like sozusagen die Reichweite erhöhen kann und so. Das ist eine Frage, damit beschäftigen sich gerade Gerichte ganz unabhängig von diesem Ausweisungstatbestand, den wir schaffen. Wir haben erstmal wirklich schwere Fälle im Auge, wo terroristische Taten aktiv durch Kommentare verherrlicht, verbreitet und so weiter werden, ja, und wir haben mehrfach beschrieben, um welche Fälle es uns da geht und natürlich wird es sich keine Behörde in Deutschland leicht machen mit einer Ausweisungsentscheidung. Das ist klar, dass das eine schwerwiegende Entscheidung ist, auf die dann in der Regel die Abschiebung folgt oder folgen sollte und entsprechend streng wird das auch geprüft werden. Wir wollen nur die Möglichkeit dazu schaffen, dass insbesondere im islamistischen Bereich, wenn dort islamistische Hetzer keinen deutschen Pass besitzen und dann erfolgt auf der einen Seite die Strafverfolgung und auf der anderen Seite wollen wir auch klar sagen, solche Personen sollen das Aufenthaltsrecht in Deutschland verlieren.
Herr Jung, Frau Jeckel und dann, achso, Sie haben noch eine Nachfrage, Entschuldigung.
Dazu einfach eine Wissensfrage. Ja, wird das nur für Volljährige gelten oder kann es sein, dass auch Minderjährige von der Regelung betroffen sind?
Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, das müsste ich nachreichen.
Herr Jung, dann Frau Jeckel nochmal zu dem Thema und dann wechseln wir das Thema.
Nur zum Verständnis, Herr Keil, können Sie uns sagen, was also im Kontrast rechtsextrem hierzulande droht oder Menschen, die rechten Terror in Deutschland verherrlichen, die können ja jetzt nicht ausgewiesen werden. Welche Strafen drohen den Menschen?
Denen droht die gesamte Palette der Strafverfolgung in Deutschland. Das habe ich auch gesagt. Das steht nebeneinander. Auch durch, wir haben ja auch immer gesagt, in der ganzen Abschiebedebatte, die wir ja hier in den letzten Wochen auch geführt haben, es gibt kein Entweder-Oder zwischen strafrechtlichen Folgen und ausländerrechtlichen Folgen. Insbesondere bei Gewalttätern, das haben wir zu den Abschiebefragen immer gesagt, muss ja 2/3 der Haft in aller Regel in Deutschland verbüßt werden, bevor sich die Frage der Abschiebung stellt. Das ist ein Nebeneinander von Strafverfolgung und Ausweisung oder Abschiebung, und das droht allen in gleicher Weise. Ja, bei Rechtsextremisten, das werden in aller Regel deutsche Staatsangehörige sein, denen droht die Strafverfolgung in Deutschland. So wie anderen auch, nur bei Menschen ohne deutschen Pass kommt eben die Frage hinzu, ob eine Ausweisung und Abschiebung erfolgen kann.
Und wer legt fest, wann etwas als Terroranschlag angesehen wird? Also ich erinnere mich an den Anschlag auf die Nord Stream Pipeline. Da haben ja auch hierzulande Ausländer, in dem Fall zum Beispiel Ukrainer, das gefeiert, was aus deutscher Sicht ein Terroranschlag gewesen sein kann. Droht, würde diesen Ukrainern dann auch die Ausweisung drohen?
Also, was eine terroristische Straftat ist, ist dann auch in dem Zusammenhang zu bewerten. Das ist, der Kollege vom BMJ kann korrigieren, wenn ich Unsinn erzähle, aber das ist dann ein Tatbestandsmerkmal dieses Ausweisungstatbestands, und das muss dann entsprechend von den Behörden im ersten Schritt und, wenn es dann zu verwaltungsgerichtlichen Prozessen geht, von den Verwaltungsgerichten im zweiten Schritt geprüft werden, ob dort eine terroristische Straftat verherrlicht wurde.
Frau Ecke. Sie haben ja gerade eben gesagt, Herr Keil, also Menschen sollen ausgewiesen werden, wenn so ein Kommentar identifiziert wird, der terrorverherrlichend sein soll. Und dann das ohne Gerichtsurteil soll das möglich sein. Man kann aber auch dann vor Gericht gehen, man kann dagegen klagen. Hier gibt es ja ein Problem. Es gibt Menschen, vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen, die eben nicht den gleichen und Ausländer, die nicht den gleichen Zugang haben, jetzt dagegen zu klagen. Ja, wie reagieren Sie darauf, dass da auch eine Art Ungleichberechtigung entsteht? Der eine wird dann im Zweifelsfall abgeschoben, weil er sich nicht rechtlich wehren kann, und eine andere Person, die das kann, eben schon. Und meine zweite Frage, oder ich lasse erst mal dabei.
Genau, also ich will das nochmals betonen, natürlich besteht Rechtsschutz gegen eine Ausweisungsentscheidung, und dieser Rechtsschutz findet vor den Verwaltungsgerichten statt, weil es eine Entscheidung einer örtlichen Ausländerbehörde ist. Und da gibt es dann Mechanismen wie Prozesskostenhilfe und anderes, was eben bedürftigen Menschen dann auch hilft, solche Verfahren zu führen. So wie das in allen rechtsstaatlichen Verfahren der Fall ist. Das unterscheidet diese Verfahren jetzt nicht von anderen. Aber weitere Fragen müssen Sie dann vielleicht an den Kollegen stellen, weil das betrifft dann wirklich die Justiz.
Wollen Sie da jetzt spontan noch ergänzen? Aber
nee, ich möchte nur bekräftigen, also dass die Vorstellung falsch ist, dass sich in Deutschland jemand nicht vor Gericht artikulieren kann durch einen Prozessbeistand, sondern der Zugang zum Recht ist für alle gewährleistet durch die Institutionen, die gerade schon genannt worden sind, Prozesskostenhilfe im der Verwaltungsgerichtsbarkeit, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei strafgerichtlichen Verfahren dann eben auch die Pflichtverteidigung.
Wir wissen aber dennoch, dass es einen Unterschied gibt, ob man eben viel Zugang zu Geld zum Beispiel hat, aber auch zur deutschen Sprache, inwiefern man sich dann vor Gericht wehren kann oder eben wenig und einen zugeordneten Anwalt dann bekommt. Das ist ja doch dennoch ein Unterschied.
Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, haben dann auch Anspruch, dass in einem solchen Gerichtsverfahren ein Dolmetscher sozusagen.
Gut, dann gibt es noch Fragen zu Kabinettsthemen. Das ist nicht der Fall. Dann sind etliche Themen angemeldet. Ich weise schon mal darauf hin, dass wir pünktlich um 14 Uhr enden, weil dann kurz nach dieser Pressekonferenz noch das Briefing vor dem Europäischen Rat stattfindet. Also gucken, dass man sich konzentriert und die Fragen knapp, präzise stellt. Herr Blank beginnt.
Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt, Herr Fischer. Sie haben gestern, das Auswärtige Amt hat gestern die Menschen in Kenia gewarnt, nicht in die Nähe von Demonstrationen zu gehen, aufgerufen. Haben Sie einen Überblick, wie viele Deutsche im Moment in Kenia sind, wie viele Urlauber vielleicht, und wird erwogen, ob man die zurückholen muss?
Also Herr Blank, Sie haben zunächst recht. Wir haben unsere Reise- und Sicherheitshinweise angepasst und die deutsche Botschaft in Nairobi hat gestern auch einen Landsleutebrief an die Deutschen im Land verschickt. Wir raten derzeit allen Deutschen dazu, an sicheren Orten zu bleiben und in Städten, in denen es zu gewaltsamen Protesten kommt, auch nicht notwendige Fahrten zu vermeiden. Und insbesondere raten wir dazu, Menschenansammlungen, Demonstrationen fernzubleiben und sich auch von Regierungsgebäuden fernzuhalten, auch in Nairobi, aber auch außerhalb von Nairobi. Und ich möchte alle Deutschen von hier aus auch noch einmal aufrufen, sich in die Krisenvorsorgeliste Elefant einzutragen, damit wir einen Überblick haben, wer sich wo aufhält. Und da Sie nach der Zahl der Deutschen gefragt haben, in dieser Krisenvorsorgeliste Elefant ist derzeit eine hohe dreistellige Zahl von Deutschen registriert, die angeben, sich in Kenia aufzuhalten. Aber wie immer ist es nicht auszuschließen, dass zum Beispiel Urlauberinnen und Urlauber sich nicht eingetragen haben und deshalb der Appell, sich einzutragen. Geben Sie vielleicht noch die Möglichkeit, grundsätzlich etwas zu den Protesten zu sagen. Wir sind sehr besorgt angesichts der Gewalt in Kenia. Die Bilder von der Erstürmung des kenianischen Parlaments und anderer Gebäude sowie von Toten auf den Straßen sind schockierend. Wir sprechen den Angehörigen der Toten unser Beileid auf. Vielleicht haben Sie es gesehen, der deutsche Botschafter hat sich bereits gestern Abend in einer gemeinsamen Erklärung mit 12 seiner Botschafterkolleginnen und Kollegen vor Ort geäußert. Das haben wir auch auf unserem X-Kanal weiter verbreitet. Und aus unserer Sicht ist es so, dass die kenianische Verfassung das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung ausdrücklich schützt. Aber klar ist natürlich auch, dass Gewalt, Sachbeschädigung und der Bruch des öffentlichen Friedens nicht von der Versammlungsfreiheit gedeckt sind. Wir verurteilen diese Akte der Gewalt ausdrücklich und rufen alle Beteiligten zu maximaler Zurückhaltung auf. Und gleichzeitig ist es so, dass die Sicherheitskräfte natürlich das Recht und die Pflicht haben, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, aber das natürlich im Rahmen der Gesetze. Und da sind Berichte über den Einsatz scharfer Munition und auch die mutmaßliche Versteppung von Demonstrantinnen und Demonstranten durchaus besorgniserregend. Also wir haben es mit der Eskalation einer politischen Krise zu tun. Und wir glauben, dass der richtige Weg ist, sie im Dialog zu lösen. Das hat Präsident Ruto in seiner gestrigen Rede an die Nation auch den Demonstrantinnen und Demonstranten angeboten und hat angeboten, den letzte Woche begonnenen nationalen Dialog fortzuführen und versichert, diese Ergebnisse auch umsetzen zu wollen, die dann aus dem nationalen Dialog herauskommen. Und das ist das, woran wir dann auch den Präsidenten und die Regierung messen werden.
Also darf ich nochmal nachfragen, ob Sie präzisieren könnten? Sie sprachen in Elefant von einer hohen dreistelligen Zahl von Deutschen. Haben Sie eine Übersicht, wie viele Urlauber derzeit in Kenia sind?
Ein Teil davon sind sicher Urlauberinnen und Urlauber, aber der größte Teil derjenigen, die in den Elefant-Listen eingetragen sind, sind normalerweise vor Ort ansässige Deutsche. Wir stellen immer wieder fest, dass Urlauberinnen und Urlauber sich nicht in diese Elefant-Listen eintragen. Gleichzeitig stehen wir natürlich mit den Reiseunternehmen in Kontakt und haben einen gewissen Überblick, wo sich Deutsche aufhalten. Das ist ja überwiegend in den kenianischen Urlaubsgebieten.
Aber nochmal, wenn ich, tut mir leid, nein, tut mir auch gar nicht leid, ist ja mein Job.
Okay. Nee, alles gut.
Die Zahl haben Sie nicht, wenn Sie schon mit den Reiseveranstaltern in Kontakt sind.
Wie gesagt, wir stehen mit Ihnen in Kontakt und wir sind dabei, uns einen genauen Überblick zu verschaffen.
Danke.
Gibt es weitere Fragen zu Kenia? Das ist nicht der Fall. Dann ist Herr Jung dran. Themenwechsel.
Ja, Thema Assange. Vom AA hatten wir ja schon eine Reaktion bekommen. Ich würde nochmal die Reaktion vom Kanzler und auch vom Vizekanzler interessieren. Herr Scholz hatte ja auch mal die Freilassung von Herrn Assange gefordert. Begrüßen Sie den Deal, den er jetzt mit den Amerikanern gemacht hat, und auch Herr Haufe. Herr Habeck hat ja, bevor er Minister war, die Freilassung gefordert. Als Minister hat er das dann ja nie wiederholt. Wie ist jetzt seine Haltung?
Also der Bundeskanzler begrüßt
die Lösung dieses Falles und dass Herr Assange jetzt auch wieder in Freiheit ist. Und es zeigt auch, dass unser stetes Beharren darauf, dass es eine ordentliche Gerichtsbarkeit gibt und auch in Großbritannien nach Recht und Gesetz geurteilt wird, dass das berechtigt gewesen ist.
Ja, ich konnte mit dem Minister heute noch nicht dazu sprechen. Der Minister hat ja heute auch eine Regierungsbefragung. Vielleicht äußert er sich dazu noch mal im Rahmen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass er in keinem Wort hinter den gesagten Äußerungen zurückstehen wird.
Jetzt geht's Zusatz und dann Herr Jessen.
Herr Bischof, ich weiß jetzt nicht, also es gab jetzt, glaube ich, kein Urteil des britischen Gerichts, sondern das ist ja ein Deal mit den Amerikanern gewesen, die die Anklage zurückgenommen haben. Und Herr Assange hat sich ja in einem Punkt jetzt schuldig sprechen müssen im Sinne des Spionagegesetzes der Amerikaner. Sehen Sie das denn als Erfolg für die Pressefreiheit, dass Assange jetzt da ist, oder als eine große Gefahr dadurch, dass sich Herr Assange, der sich als Journalist sieht, da jetzt schuldig gesprochen hat? Und Herr Fischer, Penn Berlin spricht davon, dass der Mann, der am längsten in Unfreiheit befindliche politische Gefangene der westlichen Welt war. Sehen Sie das auch so?
Also ich glaube, wichtig ist, dass Herr Assange jetzt frei ist und in Freiheit leben kann und dass man einen Weg gefunden hat, bei dem er auch nicht darauf fürchten muss, wenn er weiterhin unterwegs ist, noch ausgeliefert werden zu müssen in die USA. Und insofern ist das eine, glaube ich, auch aus seiner Sicht gute Entwicklung nach vielen Jahren, in denen es für ihn alles andere als gut gewesen ist. Aber ich will mich hier nicht zur weiteren Beurteilung, sowohl was das Verfahren als auch was die Vorwürfe angeht, äußern. Und insofern will ich es auch dabei belassen. Wichtig ist, dass er jetzt frei ist und dass er diese Freiheit auch genießen kann.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich meine, Sie wissen, das haben wir hier auch öfter schon diskutiert, dass es Unterschiede in dem Verständnis dessen gibt, was Pressefreiheit ist, dass da gibt es Unterschiede zwischen unserer Sichtweise und der amerikanischen Sichtweise. Da hat es ja zum Beispiel hier in Deutschland ein Verfassungsgerichtsurteil gegeben aus dem Jahr 2007, in dem sozusagen abgewogen wird zwischen den Geheimhaltungsinteressen des Staates und der Pressefreiheit. Und offensichtlich kommen wir da in Deutschland zu einem anderen Ergebnis als die Prüfung, das in den USA ergeben hat. Aber genau auf dieser Grundlage von unserem Verständnis von Pressefreiheit haben wir diesen Fall ja immer wieder auch gegenüber unseren amerikanischen und britischen Kollegen angesprochen. Und wie Sie ja gesehen haben, hat die Ministerin ja gestern auch erklärt, dass sie sehr froh ist, dass dieser Fall nun endlich eine Lösung gefunden hat.
Herr Jessen.
Darf man die Auffassung des Auswärtigen Amtes der Ministerin so verstehen, dass sie aus humanitären Gründen froh ist, dass Assange jetzt auf freiem Fuß ist, dass aber was Pressefreiheit und die Unterschiede in der Rechtsauffassung zwischen Pressefreiheit und Spionagevorwürfen angeht, sich hier dann doch die US-Rechtsauffassung durchgesetzt hat und dass das kein Grund zur Freude wäre?
Jetzt mal sagen, es ist eine gute Nachricht, dass Herr Assange jetzt endlich draußen ist. Das Gerichtsverfahren hat sich viel zu lange hingezogen. Und dass es da Unterschiede in dem Verständnis zwischen Deutschland und den USA im Bereich der Pressefreiheit gibt, habe ich ja schon zum Ausdruck gebracht.
Ja, und genau das war die Frage vor dem Hintergrund des Kriteriums Pressefreiheit versus Spionagevorwurf. Ist dieser Deal und das, was implizit zugestanden wurde aus deutscher Sicht, kann dann doch kein Grund zur Freude sein, oder?
Ich würde sagen, ich überlasse es Ihnen, sich die Antwort selber aus dem, was ich gesagt habe, zu erschließen.
So, noch eine Frage von Herrn Jung zu dem Thema, dann wechseln wir und Frau Lindner ist dran.
Welche Rolle würden Sie dem Auswärtigen Amt bei dieser Freilassung, nennen wir das jetzt mal, zukommen lassen? Sie haben ja immer wieder behauptet, dass Sie sich für Herrn Assange im Sinne des deutschen, der deutschen Auffassung eingesetzt haben. War das wirklich so?
Also wir haben es nicht nur behauptet, wir haben es in echt auch getan. Wir haben uns zum Beispiel von hier so geäußert, die Ministerin hat sich in dem Sinne geäußert und wir haben das Thema auch immer wieder bei Gesprächen mit unseren amerikanischen und britischen Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Bei einigen war ich sogar dabei.
Also claimen Sie auch eine Mitverantwortung für diesen guten Ausgang.
Ich habe gesagt, wir haben uns für Herrn Assange eingesetzt und wir sind froh, dass er jetzt auf freien Fuß ist.
Themenwechsel, Frau Lindner, und dann, so wenn es keine Nachfragen gibt, Herr Blank.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium. Es geht um das Thema Zugverbindungen, mögliche Streichung von Strecken, unter anderem in Ostdeutschland. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, es gab jetzt vor ungefähr 3 oder 4 Minuten eine Zurückweisung von der Deutschen Bahn, die gesagt hat, diese Berichte treffen nicht zu. Mich würde mal interessieren, welchen Stand der Dinge das Verkehrsministerium hat betreffend der 3 genannten Strecken im Spiegel. Und das zweite Thema sind die Trassenpreise, die ja ursächlich dafür sind, dass man überhaupt in diese Streichungsdiskussion reinkommt. Mich würde interessieren, ob von Seiten des Verkehrsministeriums, vielleicht auch von Seiten des Finanzministeriums, dort zum Thema Förderung der Trassenpreise im Bundeshaushalt vielleicht eine Linderung des Problems dann vorgesehen wird oder eine anderweitige politische Lösung auf dem Tisch liegt.
Verkehr beginnt.
Ja, gerne. Also der Zurückweisung kann ich mich anschließen. Ein in Rede stehendes Schreiben war nicht mit dem BMDV abgestimmt und uns liegen auch keine konkreten Informationen zu etwaigen Ausdünnungen auf bestimmten Strecken vor. Im Gegenteil hat der Bund als Eigentümer der DB AG natürlich ein veritables Interesse daran, dass der Schienenpersonenverkehr in ganz Deutschland reibungslos erfolgt. Und dazu gehört eben auch, dass keine Region abgehängt wird. Und das haben wir gegenüber der Deutschen Bahn AG auch mehrfach deutlich gemacht und in Gesprächen wurden einseitige Kürzungen beispielsweise in Ostdeutschland auch verneint. Zum Thema Trassenpreise, Sie kennen die Grundproblematik, die sich im System ergibt. Wir wissen auch, dass Trassenpreisförderungen, seien sie für den Schienengüterverkehr oder für den Schienenfernverkehr, keine dauerhafte Lösung sein können. Deswegen werden Wege geprüft, wie man das aktuelle Trassenpreissystem langfristig überarbeiten kann.
Zusatz, ja.
Nachfrage dazu, warum kann das denn keine dauerhafte Lösung sein? Und geht man jetzt nochmal an das Eisenbahnregulierungsgesetz von 2016 ran? Gibt's da vielleicht Ansatzpunkte?
Zu den Details kann ich mich noch nicht äußern. Warum ist das keine dauerhafte Lösung? Weil eine Trassenpreisförderung immer nur Ausdruck einer Unterstützung eines ineffizienten Systems ist. Und wir haben nun mal im Trassenpreissystem in Deutschland aktuell eine Unwucht, weil wir auf Druck der Länder vor mehreren Jahren die Trassenpreise im Schienennahverkehr gedeckelt haben. Das führt dazu, dass Preissteigerungen, die immer mal wieder stattfinden, Energiepreissteigerungen, aber eben auch andere Kostensteigerungen, die sich normalerweise im normalen Rahmen bewegen würden, eben unverhältnismäßig auf andere Verkehrsarten umgelegt oder sich dort eben unverhältnismäßig hoch auswirken. So, und deswegen eben die Aussage, dass das keine dauerhafte Lösung sein kann, hier mit Trassenpreisen zur Unterstützung. Gleichwohl setzen wir uns im aktuellen Haushaltsverhandlungen auch dafür ein, eben hier kurzfristig unterstützen zu können. Aber wie gesagt, dauerhaft wird man eben eine Überarbeitung der Trassenpreise in Betracht ziehen müssen.
Zu diesem Thema auch, Herr Bäumer, richtig? So, aber auch Verkehr, glaube ich, oder? Fernwärme. Ach so.
Nicht Fernverkehr.
Aber das passt ja eigentlich schon. Zu diesem Thema? Wie bitte? Bitte.
Ins BMF geht ja um diese 20 Milliarden, die bis 2027 der Bahn versprochen waren. Und allein dieses Jahr sollte noch 5,5 Milliarden für sanierungsbedürftige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Ist das jetzt eigentlich schon durch, damit die Bahn planen kann? Damit genau sowas nicht passiert, worüber wir gerade reden?
Den Zusammenhang, den Sie hier jetzt aufstellen, da würde ich an das BMDV verweisen, ob das wirklich so zutrifft. Hinsichtlich der Unterstützung der Bahn hatte sich unter anderem auch der Finanzminister ja schon in der Vergangenheit zu geäußert. Hinsichtlich dieser Unterstützung habe ich hier jetzt keinen neuen Stand. Die Bundesregierung arbeitet halt entsprechend daran weiter. Vielleicht noch an die Frage von der Kollegin, weil Sie auch das Finanzministerium angesprochen hatten. Der Kollege hatte sich ja schon ausführlich dazu geäußert. Es gilt hier das Ressortprinzip. Und soweit
Maßnahmen den nächsten Haushalt betreffen würden, wissen Sie, dass wir die aktuellen Haushaltsverhandlungen von dieser Stelle aus nicht kommentieren?
Ich habe die Frage gestellt, weil in dem besagten Spiegelbericht geht es genau um diese 20 Milliarden, weil die Bahn ja massiv verschuldet ist und die SBMF das Eigenkapital erhöhen wollte, aber bei dem Geld nicht garantiert sei, dass es für die sanierungsbedürftige Infrastruktur ausgegeben wird, sondern laut Bundesverkehrsministerium auch einfach im Konzern versickern könnte.
Da würde ich gerne einmal einhaken und widersprechen. Sie bringen ja verschiedene Punkte und Aspekte durcheinander. Wenn Sie die Eigenkapitalerhöhung der Deutschen Bahn ansprechen, dann gab es im letzten Haushaltskompromiss eine Einigung darüber, dass bis 2029 das Eigenkapital der Deutschen Bahn um bis zu 20 Milliarden Euro erhöht werden wird. Eine Auszahlung in diesem Jahr ist in Vorbereitung. Das dürfte in Kürze erfolgen. Die Bindung, dass diese Milliarden ausschließlich in die Infrastruktur fließen werden, dazu laufen aktuell eben auch die Vorbereitung, dass dies per Vereinbarung geregelt wird. So, und es gibt hier mehrfach die Aussage der Deutschen Bahn, dass dies sehr wohl in die Infrastruktur fließen wird. Und nicht umsonst hat der Bund ja auch extra eine Steuerungsgruppe eingerichtet im Ministerium, die eben zukünftig bei der Mittelverwendung der Deutschen Bahn sehr genau hinschaut, um eben sicherzustellen, dass die Interessen des Eigentümers in diesem Sinne gewahrt bleiben. Denn die größte Baustelle, die wir momentan haben, das merkt jeder, der mit dem Zug unterwegs ist, jetzt im Zuge der ERM nochmal besonders verstärkt, ist eben, dass wir ein sehr veraltetes Netz haben, das über die letzten Jahrzehnte stark unterfinanziert war. Die Auswirkungen spüren wir heute sehr deutlich. Wir haben einen erheblichen Finanzierungsmehrbedarf, einen Investitionsstau, der sich da über die letzten 10 Jahre gebildet hat, den wir aktuell versuchen, unter Hochdruck abzuarbeiten, insbesondere eben auch, da spielen die Eigenkapitalerhöhungen wieder eine Rolle, durch einen massiven Mittelaufwuchs bei der Deutschen Bahn. Allein bis 2027 konnten wir den Mehrbedarf, der hier beziffert wurde, auf 45 Milliarden Euro in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro deckeln. Das sind bis zu 75% des bezifferten Mehrbedarfs. Das ist das größte Investprogramm in die Schiene, das wir hier seit Jahrzehnten überhaupt hatten.
So, und dann wechseln wir von Fernverkehr zu Fernwärme. Bitte.
Dankeschön. Ich habe eine Frage an das Verbraucherschutzministerium und an das BMWK. Bei der jüngsten Konferenz der Verbraucherschutzminister der Bundesländer wurde ja der Bund gebeten, eine Entflechtung von Netz und Erzeugung auf dem Fernwärmemarkt nach dem Vorbild der Strom- und Gasnetze zu prüfen. Heute hat Bundeskartellamt Präsident Mundt gesagt, dass er Vorteile einer Entflechtung auf dem Fernwärmemarkt nicht so richtig sehe. Teilen Sie diese Einschätzung? Und eine kurze Anschlussfrage noch an das BMWK. Sehen Sie eigentlich nach dem notwendigen Zuschuss zum EEG-Konto Handlungsbedarf beim EEG?
Wer beginnt?
Ja, ich fange mal mit dem Thema Fernwärme und Gasnetze, die damit ja zusammenhängen, an. Also wir sind ja momentan in einem Konsultationsprozess mit Kommunen, mit Verbänden über die weitere Nutzung von Gasnetzen. Wir befinden uns ja insgesamt in einem großen Umstellungsprozess im Rahmen der Wärmewende. Kommunen müssen entscheiden, wie sie ihre Gasnetze weiter betreiben wollen. Fernwärme ist sehr nachgefragt in vielen Regionen Deutschlands. Gleichzeitig geht es darum zu schauen, wie wird sich die Gasnetznutzung in den nächsten 10, 20, 15 Jahren weiterentwickeln. Kommunen haben da unterschiedliche Stadtwerke, vor allen Dingen haben da unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Anforderungen. Das ist regional und lokal sehr unterschiedlich. Wir befinden uns ja auch im Rahmen Gesamtdeutschlands gesehen ja auch im Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Auch da spielen Gasnetze eine Rolle. Das heißt, es ist also ein ganz komplexer Prozess, der sich dort abspielt. Jetzt zu dieser einzelnen Frage, ob wir jetzt hier eine Entflechtung vornehmen, kann ich Ihnen jetzt im Moment keine neue Auskunft geben, sondern das ist sicherlich auch eine Frage, die wir im Rahmen der laufenden Konsultation klären müssen. Das ist ein Aspekt, der immer wieder in die Debatte eingebracht wird, aber ich habe jetzt dazu keinen neuen Wissensstand.
So, Verbraucherschutz, haben Sie da was zu ergänzen?
Wir sind seit 2021 nicht mehr für den Verbraucherschutz zuständig.
Das stimmt.
Das ist hier hinten, BMUV. Ja,
genau.
Genau. Nein, aber den Ausführungen des Kollegen haben wir an der Stelle nichts hinzuzufügen. Es ist richtig, dass bei der letzten VSMK das Stichwort Fernwärme auch aus Verbraucherschutzsicht ein Thema war, aber nicht in Zusammenhang mit den Netzen.
Und jetzt hatten Sie ja noch nach den EEG-Konto gefragt. Die Übertragungsnetzbetreiber machen da ja regelmäßig neue Preisprognosen, legen Gutachten vor, wie sich die Preisentwicklung hier entsprechend zeigt. Das ist ja bekannt, dass da ein Mehrbedarf jetzt eben entstehen wird. Wir sind ja innerhalb der Regierung sowieso gerade in den Haushaltsgesprächen. Das heißt, auch die Aufstellung des KTFs, aus dem das EEG-Konto finanziert wird, muss in diesem Rahmen natürlich geklärt werden. Die Mehrbedarfe sind bekannt, sind kommuniziert, ja auch im parlamentarischen Raum. Und das ist jetzt Teil der Gespräche. Und Sie haben jetzt gefragt, muss das EEG entsprechend geändert werden? Schauen Sie mal an, wie oft wir das EEG in den letzten Jahren geändert haben, in welchem Umfang wir das EEG geändert haben. Wir haben vor anderthalb Jahren die größte EEG-Reform vorgelegt, die es jemals in der Geschichte dieses Gesetzes gab. Das heißt, das ist unsere Daueraufgabe, natürlich die Wirksamkeit dieses Gesetzes immer wieder zu überprüfen und an den Fortschritt der Energiewende, das heißt sowohl natürlich Kostenfragen, aber eben auch die ganzen technischen Fragen, die Preisbildung, genauso eben auch wie die große technische Realisierung immer wieder in den Blick zu nehmen. Und momentan geht es vor allen Dingen darum, dass wir jede Menge Hemmnisse abbauen. Das haben wir bereits getan oder sind wir auch noch nicht am Ende?
Zusatzfrage.
Ja, noch einmal zu den Fernwärmenetzen. Ich verstehe das richtig, dass Sie also eine Entflechtung als Möglichkeit durchaus sehen. Also Sie lehnen das nicht kategorisch ab. Ich frage auch deshalb, weil natürlich damit auch eine große Verunsicherung in der Branche verbunden ist.
Also die Fernwärmeförderung an sich liegt gar nicht in unserem Haus, sondern im Bauministerium. Wenn da noch jemand ergänzen möchte, kann das gerne, lade ich gerne dazu ein. Aber wie gesagt, ich kann mich zu dieser Entflechtung nicht genau jetzt ausdrücken, weil das jetzt gar nicht im Rahmen dieses Konsultationsprozesses, glaube ich, nicht sinnvoll ist, dass wir jetzt irgendwelche Positionen beziehen, sondern wir schauen gerade sehr breit an der Debatte, wo muss die Reise hingehen bei der Zukunft der Gasnetze. Und da gibt es ja unterschiedliche Interessen, die auch sehr berechtigt sind.
So, gibt es zu dem Thema noch mal Fragen? Herr Jung.
Ja, genau dazu. Also ich meine, die fossilen Gasnetzbetreiber wollen ja ihr fossiles Gasnetz aufrechterhalten, ist aber nicht zukunftsfähig, das ist klar. Sind das berechtigte Interessen trotzdem, Herr Haufe, wie Sie gerade meinten? Und wie viele der bisherigen fossilen Gasnetze in Deutschland sind überhaupt ready für grünen Wasserstoff? Und der Rest wäre ja dann ja...
Also rein technisch gesehen ist eigentlich ein großer Teil an Gasnetzen auch für die Wasserstoffnutzung möglich, weil das hängt immer damit auch zusammen, inwieweit man hier die Gasbeimischung macht. Das ist ja nicht so, dass sie automatisch 100% Wasserstoff durch ein Gasnetz fließen lassen, sondern sie werden unterschiedliche Mischungsverhältnisse auch vornehmen, gerade auch in der Anfangszeit. Letztlich müssen sie technisch gesehen vor allen Dingen die Dichtungen ändern an Gasnetzen. Also wir haben es mit unterschiedlichen Dichten zu tun, wenn wir jetzt schon so chemisch werden wollen. Wasserstoff hat einfach eine andere Dichte als die bisherige Methangasmischung. Das ist eigentlich die Herausforderung, die Gasnetzbetreiber haben, wenn sie eben auf Wasserstoff umstellen wollen. Das ist also gar nicht jetzt so ein riesengroßer Schritt. Das heißt nicht, dass jeder Meter Gasnetz in Deutschland tatsächlich auch geeignet ist dafür. Ich kann Ihnen aber die genaue Anzahl noch nicht sofort nennen. Sie haben jetzt aber generell nach der Zukunft der Gasnetze gefragt. Mit berechtigten Interessen meine ich natürlich die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Das ist ja das entscheidende Kriterium. Die Kommunen in Deutschland und damit auch die Stadtwerke müssen im Moment Wärmeplanungen aufsetzen und damit die zukünftige Wärmeversorgung, die eben klimaneutral sein muss, nämlich per Gesetz auch sein muss, sicherzustellen. Und in diesem Rahmen muss man schauen, welche Gasnetze wozu, zu welchem Gasenergieträger dann genutzt werden. Und da geht es ehrlich gesagt gar nicht um fossile Stadtwerke. Die Stadtwerke in Deutschlands sind sich sehr, sehr wohl bewusst, für welche Aufgabe sie stehen. Ein Gasausstieg ist klar, wann der kommen wird, nämlich spätestens zwischen 2040 und 2045.
würde mich über die Nachreichung zu der Zahl freuen.
Ja.
Dann ist Herr Blank dran und danach Herr Ayash.
Den Herrn Regierungssprecher, die SPD-Fraktion hat sich gestern für eine generelle Aufhebung der Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen ausgesprochen. Erwägt die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts?
Wenn ich das richtig weiß, wird das innerhalb der Koalitionsfraktionen behandelt und nicht in der Regierung. Es gab da eine Kommission, die einen Bericht vorgelegt hat, und jetzt wird es im Rahmen der Koalition, also innerhalb des Deutschen Bundestages, diskutiert und alles weitere Verfahren auch entschieden. Da ist die Regierung, steht da beiseite. Und insofern müssen Sie Ihre Fragen auch im Bundestag und bei den Bundestagsfraktionen stellen.
Man kann natürlich trotzdem eine Frage stellen nach der Haltung der Bundesregierung. Insofern gebe ich das auch gerne ans Justizministerium weiter. Zu dieser Expertenkommission, liegt da bisher schon eine Einschätzung von Ihnen vor, wie man mit diesem Ergebnis, das glaube ich schon zwei Monate vorliegt, wie man mit dem Ergebnis umgeht? Und es ist ja zu hören, dass Sie eher an dem jetzigen Kompromiss zum Paragraph 218 festhalten wollen. Ist das so?
Also der Bericht wird weiterhin ausgewertet. Ich kann Ihnen hier noch keine Einschätzung mitteilen. Er ist ja auch sehr umfangreich, der Bericht, und wir sind natürlich als Verfassungsressort gebunden an die Auslegung des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht, und gerade auch im Hinblick darauf werden wir den Bericht aus.
Ich habe ja wieder blöderweise mehrere Fragen in eine gepackt, deswegen die zweite haben Sie nicht beantwortet. Ist das Justizministerium tatsächlich eher dafür, an dem bisherigen Kompromiss zum Paragraph 218 festzuhalten?
Wir werten noch aus und geben bis dahin jetzt keine Tendenzen ab.
Also es gibt keine grundsätzliche Einordnung da?
Es gibt im Augenblick keine grundsätzliche Einordnung.
Herr Ayash. Herr Ayash, Sie sind dran. Sie hatten eine Frage angemeldet.
So, meine Frage geht zum Thema Sudan. Zurzeit den Dschungel herrscht, das Gesetz des Dschungel herrscht im Sudan. Und Abu Dhabi unterstützt dieses Gesetz. Gibt es eigentlich so ein bisschen Druck auszuüben auf Abu Dhabi, damit diese Politik aufzuhören? Danke. Die machen immer überall, in Libyen, Sudan, Jemen und überall.
Lass mich so anfangen. Der Bürgerkrieg in Sudan ist furchtbar und verursacht viel, viel zu viele Opfer. Wenn Sie sich recht erinnern, haben wir deshalb gemeinsam mit Frankreich im Februar, war das, glaube ich, eine Geberkonferenz veranstaltet. Gleichzeitig haben am Rande politische Gespräche stattgefunden. Und es ging vor allen Dingen darum, dass ein Friedensprozess auf die Spur gesetzt wird, an dem sich alle Stakeholder beteiligen, und dass ausländische Unterstützung für die verschiedenen Fraktionen eingestellt wird. Leider sind die Gesprächsprozesse aufgrund des derzeit nicht vorhandenen Einigungswillens der Bürgerkriegsparteien in Sudan nicht besonders weit fortgeschritten, aber unser Appell geht natürlich weiter und gilt natürlich weiter, dass alles getan werden muss, um die zivile Bevölkerung in Sudan zu schützen und dieser Konflikt, den die Bürgerkriegsparteien gegen ihre eigene Bevölkerung führen, beendet werden muss.
Dann Frage vom Kollegen Recht.
Sie wissen vielleicht, dass wir auch als Europäische Union einige der Akteure bereits auf Sanktionslisten gesetzt haben und dass wir den Druck hochhalten, um die Generäle endlich an den Verhandlungstisch zu bekommen.
Dann sind Sie dran. Ja, ja, wir machen Themenwechsel. Und dann ist Herr Vollrath dran. Bitte.
Ja, danke, Nick Alipo, Euraktiv. Ich hätte nur mal eine kurze Frage vor dem Hintergrund der Neuwahlen in Frankreich, der ersten Runde am Sonntag. Ob es denn weiterhin eine Priorität in jedem Fall für die Bundesregierung wäre, zum Beispiel den deutsch-französischen Ministerrat fortzusetzen, entweder Herr Hebestreit oder das Auswärtige Amt?
Also natürlich arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit unserem am wichtigsten, engsten Partner in Europa zusammen, und das ist Frankreich. Und jetzt warten wir erstmal die Wahlen ab, und nach diesen Wahlen müssen wir dann sehen, wie das Verhältnis sich weiter gestaltet. Da bleiben wir grundsätzlich zuversichtlich. Und solche auch bewährten Formate wie der deutsch-französische Ministerrat, der sich ja regelmäßig trifft, um uns miteinander auszutauschen, und auch in Europa, wo beide Länder ja eine wichtige Rolle spielen, auch abzusprechen, ist sicherlich ein Format, was den bilateralen Beziehungen sehr dienlich ist und insofern auch nicht auf dem Spiel steht.
Okay, wenn ich kurz nachfragen dürfte, Sie haben gesagt, es steht nicht auf dem Spiel, das heißt, die Annahme ist, dass es weitergeht. Das wäre schon richtig, oder?
Ja, klar.
Okay.
Herr Vollrath und dann Herr Tofimir.
Ja, ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, Auswärtige Amt oder BMI oder Bundesregierung insgesamt, im Zuge dieser Debatte um mögliche Abschiebungen nach Afghanistan hieß es an dieser Stelle ja schon mal, dass Sie da auf gewisse Kooperation mit den Herkunftsländern angewiesen sind. Und in diesem Zusammenhang wollte ich fragen, ob Sie oder inwieweit Sie kooperieren mit dem nach wie vor hier nach meiner Kenntnis akkreditierten afghanischen Botschafter.
Also zum afghanischen Botschafter kann ich mich vielleicht äußern. Also es ist so, dass der Herr seinen Posten im Februar 2021, also vor der Machtübernahme der Taliban, übernommen hat. Er vertritt den Staat Afghanistan. Diplomatische Beziehungen bestehen zwischen den Staaten. Und Deutschland hat auch die diplomatischen Beziehungen zu Afghanistan nicht abgebrochen. Das ändert aber nichts daran, dass wir wie alle übrigen Länder weltweit das menschenverachtende de facto Regime der Taliban nicht als rechtmäßige Regierung Afghanistans anerkennen. Der Herr ist sozusagen, wenn man so will, noch jemand, der von der Republik Afghanistan aus der Vor-Taliban-Zeit übrig geblieben ist.
Frage dazu, aber was macht dann ein Diplomat, der jetzt hier alle Vorrechte genießt, wenn er das Land nicht vertritt? Also
naja, er ist halt akkreditiert worden, und wir haben sozusagen die neue Regierung nie anerkannt. Er hat die alte Regierung vertreten, und das ist der Zustand. Ich meine, es gibt immer mal wieder solche Fälle. Erinnern sich zum Beispiel an die polnische Exilregierung, die den ganzen Kalten Krieg über in London amtiert hat und auch bis in die 70er Jahre von verschiedenen Ländern anerkannt war und auch diplomatische Beziehungen gepflegt hat. Das ist ein ungewöhnlicher Fall in der Diplomatie, aber kein Einzelfall.
Also dann vertritt er eine Exilregierung, oder?
Naja, er vertritt den Staat Afghanistan.
Herr Tofimir.
Darf ich eine Frage zum Gazakrieg? Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat gesagt, dass selbst wenn Hamas die Geiseln freilässt, der Krieg weitergeht. Und hat sich ja die Bundesaußenministerin bei einer Sicherheitskonferenz in Israel dafür ausgesprochen, dass die Geiseln freigelassen werden und damit der Krieg zu Ende wäre. Wie sieht die Bundesregierung diese Äußerung des Ministerpräsidenten?
Naja, wir wissen schon, dass es hier um den Biden-Plan geht, den Sie ansprechen. Der ist auch vom UN-Sicherheitsrat unterstützt und endorsiert worden, wie wir das so sagen. Und dieser Plan stellt derzeit die beste Grundlage dar, um den schrecklichen Krieg in Gaza zu beenden. Und wir erwarten von allen Parteien, dass sie sich jetzt maximal konstruktiv verhalten und den Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, annehmen, damit das Leid der Geiseln, aber auch das Leid der Menschen in Gaza endlich beendet wird.
Waren diese Äußerungen des Ministerpräsidenten hilfreich in dieser Hinsicht?
Wie gesagt, der Biden-Plan basiert auf Grundlage israelischer Vorstellungen. Das ist das, woran wir auch die israelische Seite festhalten. Gleichzeitig ist es so, wenn die Hamas ihre Zustimmung zu dem Plan geben würde, das waren jetzt auch die Erkenntnisse aus der Reise der Ministerin nach Israel, könnte es sehr rasch zu einem Waffenstillstand kommen.
Herr Jung, dazu.
Ärzte ohne Grenzen hat gestern wieder mitteilen müssen, dass einer ihrer Mitarbeiter in Gaza von Israel getötet wurde. Welche Reaktion gibt es da von Ihrer Seite?
In diesem In dieser Auseinandersetzung sind schon viel zu viele humanitäre Helfer getötet worden. Sie wissen, dass wir seit langem daran arbeiten, einen Waffenstillstand herzustellen, der auch die Gewalt im Gazastreifen beenden würde. Das war das sozusagen auch Ausgangspunkt der Reise der Ministerin und auch Ausgangspunkt ihrer Rede in der bei der Herzliya Sicherheitskonferenz, wo sie Eckpunkte für die langfristige Sicherheit Israels skizziert hat. Und da hat sie auch nochmal klargestellt, dass es langfristig Sicherheit oder dauerhafte Sicherheit für Israel nur geben wird, wenn auch die Palästinenserinnen und Palästinenser in Frieden leben können. Und genauso können die Palästinenserinnen und Palästinenser nur in Frieden und Sicherheit leben, wenn auch Israel sicher ist. Beides geht Hand in Hand.
Als er nur Grenzen meinte, dass der Mann auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz war, auf dem Fahrrad und wurde dann offenbar von einem Drohnenangriff getötet. Verurteilen Sie jetzt diese...
Ja, wir haben ja schon, also die humanitäre Lage im Gazastreifen ist weiterhin furchtbar. Es gibt große Probleme bei der Verteilung von Hilfsgütern. Die hängen halt auch damit zusammen, dass offensichtlich die Absprachen, die sogenannten Deconflicting-Maßnahmen nicht gut funktionieren. Und das ist ein weiteres oder möglicherweise ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Maßnahmen nicht funktioniert hat. Und es, natürlich ist es so, dass humanitäre Helfer keine Ziele sein dürfen. So, um das aber völkerrechtlich genau einzuordnen, müssten wir erstmal die genauen Umstände des Angriffs kennen. Und die liegen mir nicht vor. Aber gleichzeitig, wie gesagt, alle Konfliktparteien sind dazu aufgerufen, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Und das gibt bestimmte Regelungen vor.
Aber Sie bezweifeln jetzt nicht den Bericht von Ärzte ohne Grenzen an?
Ich habe den Bericht von Ärzte ohne Grenzen nicht bezweifelt. Ich bezweifle nicht, dass ein weiterer Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen bei dem Konflikt ums Leben gekommen ist. Nur kenne ich die genauen Hintergründe des Angriffs nicht. Aber wie gesagt, humanitäre Helfer sind grundsätzlich kein Kriegsziel.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Letzte Frage, dann gibt's einen Nachtrag vom BMI noch und dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz.
Herr Fischer, Sie kennen die Berichterstattung darüber, dass zwei hochrangige UN-Offizielle Israel gewarnt haben, dass sie die Arbeit von UNRWA und anderen Hilfsorganisationen in Gaza einstellen werden, wenn nicht mehr für die Sicherheit der humanitären Helfer getan wird. Wie ernsthaft bewerten Sie diese Warnung und was erwarten Sie von der israelischen Regierung, dass sie tut, damit die Arbeit weitergehen kann?
Ich mache jetzt mal folgende. Frau Jeckel hat auch noch eine Frage dazu. Die nehmen wir jetzt zusammen. Herr Vollrath auch dazu? Anderes Thema. Wir kriegen keine Themenwechsel mehr hin. Wie bitte? Ja, ich weiß, aber wir haben eine Stunde Zeit. Es gibt noch einen Nachtrag und dann muss es mehr Disziplin bei der Fragestellung geben. Sorry. So.
Ich war fertig, ich hatte meine Frage gestellt.
Ja, wer beantwortet sie?
Sie ging an Herrn
Fischer. Ich dachte, es gibt noch eine zweite Frage, wenn es keine zweite Frage gibt.
Nee, ich dachte, da gäbe es noch eine Frage zu dem Thema. Ich mache jetzt noch keine neuen Themen mehr auf.
Also, die Äußerung der beiden von Ihnen genannten Personen sind mir so nicht erinnerlich, aber dann habe ich sie nicht vorliegen, aber was doch klar ist, das habe ich immer wieder gesagt, und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, die humanitäre Lage in Gaza ist furchtbar und dazu gehört eben auch, dass die Möglichkeiten für die Hilfsorganisationen, Hilfe zu den Menschen zu bringen, immer schwieriger geworden sind und weiterhin schwierig sind, weil Dinge passieren, wie Sie, Herr Jung, angesprochen werden, dass Hilfsorganisationen, das war nicht der erste Vorfall, mindestens ins Kreuzfeuer geraten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren, weil Hilfskonvois geplündert werden. Und es ist die Verantwortung derjenigen, die dort aktiv sind, also das heißt Israels, auch sicherzustellen, dass Hilfsgüter und Hilfstransporte zu den Menschen kommen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Hamas sich nicht
hinter diesen Hilfskonvois verstecken darf und diese damit zu Zielen machen darf. Das heißt, es gilt, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Hilfe die Menschen erreicht. Und dafür braucht es ein Mindestmaß an Sicherheit und ein Mindestmaß an Absprachen mit den Hilfsorganisationen, damit diese ihre Suppenküchen, ihre Krankenhäuser sicher beliefern können und die Menschen sicher versorgen können.
Nur kurzer Hinweis, die Warnung und die Ankündigung, dass Hilfe eingestellt werde seitens hoher UN-Offizieller, wurde gestern von Associated Press international verbreitet. Vielleicht können Sie dann noch nachliefern, eine Reaktion darauf.
Ich glaube, da sozusagen, ich habe Ihnen die Antwort ja gegeben. Also auch wenn mir die Statements nicht sozusagen, die ich direkt hier vorliegen, ist ja meine Antwort, glaube ich, sehr klar geworden. Es braucht bessere Mechanismen, damit im Gazastreifen Hilfe sicher ausgeliefert werden kann.
So, eben nochmal als Hinweis, wir müssen jetzt gleich umbauen für das Briefing nach Brüssel. Da müssen auch Leitungen oder diese Verbindung nach Brüssel gebaut werden. Herr Kalt, mit einem Nachtrag noch.
Genau.
Ja, das gibt's.
Eine kurze Nachreichung zu der Frage, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen Minderjährige ausgewiesen werden können. Da ist es so, dass Ausländerbehörden in Deutschland immer das Bleibeinteresse gegen das Ausweisungsinteresse abwägen müssen. Das ist entsprechend auch im Gesetz geregelt. Und bei Minderjährigen gilt ein besonders hohes Bleibeinteresse. Das ist in § 55 Absatz 2 Nummer 1 des Aufenthaltsgesetzes so geregelt. Das heißt, das Bleibeinteresse bei Minderjährigen ist besonders hoch zu gewichten.
Danke, Herr Kall. Dann sind wir damit am Ende dieser Pressekonferenz und die nächste folgt sogleich. Dankeschön.